Herzlich willkommen zum, geht die Uhr falsch? Ja. Zum vorletzten Vortrag des heutigen Tages in diesem Raum. Wir begrüßen Michael Hartmann. Ja. Wir bleiben beim Thema Sicherheit. Open Source USB-Sticks für Sicherheitsanwendungen. Mhm. Ich gebe Ihnen das Wort. Ich bin gespannt.
Gut, erstmal können Sie mich alle hören. Dann möchte ich erstmal ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr alle gekommen seid und ein Hallo. Ich möchte was über PicoSafe sagen. Bei der Vortragseinreichung und im Vortragsprogramm steht was von Open Source Stick. Stimmt auch, aber ich erzähle ein bisschen was über zwei Sticks. Einen sehr, sehr einfach gehaltenen Einmal-Passwort-Generator und einen etwas größeren Stick, wo dann ein komplettes abgesichertes Linux-System drauf läuft. Genau. Dann möchte ich erstmal ein bisschen was über mich erzählen. Ich bin Student an der Universität Augsburg. Ich studiere nicht Informatik, sondern Physik. Bin schon seit Jahren Open Source begeistert. Linux benutze ich auch schon seit über 10 Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang. Ich möchte hier auch kurz Werbung machen. Ich bin Mitorganisator des Augsburger Linux Infotags. Also wenn jemand aus der Ecke kommt, der ist genau in einer Woche. Einfach nach Augsburg Linux Infotag suchen oder auf luga.de nachschauen. Und seit 2008 bin ich bei Embedded Projects. Das ist die Firma, in der wir quasi die Hardware entwickeln. Da bin ich durch Zufall hingekommen, weil wir die Firma Embedded Projects entwickelt Hard- und Software. Wir haben unter anderem einen AVR-Programmer gemacht. Das ist ein kleines Stück Hardware, mit dem man 8-Bit-ADMET-Mikrocontroller programmieren kann. Und da habe ich mir einen gekauft. Der war kaputt. Dann bin ich nochmal hingegangen, habe gemeint, hey, der ist kaputt. Und so bin ich zu meinem Job gekommen. Wir haben auch einen Webshop und nochmal kurz Werbung, dann höre ich aber auch wirklich auf. Wir haben ein kostenloses Embedded Journal, da geht es um Mikrocontroller, Embedded Linux, alles in der Richtung. Die Artikel stehen unter einer CC-Lizenz und das kann man sich gratis im Internet runterladen, einfach unter Embedded Journal. Es wird über Werbung finanziert und somit können wir das auch drucken und kostenlos verschicken in gedruckten Varianten. Was ich auch noch betonen will oder was ich auch noch erwähnen will, ist, dass wir als Firma alles Open Source machen, also unsere Hardware-Designs sind Open Source, kann man sich anschauen und runterladen und die Software und Firmware ist auch immer Open Source. Rechts ist ein kleines Beispiel, das ist ein Embedded Linux Board, das Knoblin Board, da gab es gestern hier einen Vortrag dazu. Dann kommen wir zum Eigentlichen. Ich will erstmal ein bisschen was über die Motivation sagen. Ich habe ja gerade vorhin erzählt, ja, wir sind eine Firma, ich habe vorhin das Beispiel genannt, ich habe erwähnt, dass wir Hard- und Software machen. Ich habe erzählt, dass wir einen Programmer gemacht haben. Also wie kommen wir jetzt irgendwie zum Thema Sicherheit? Gut. Das ist irgendwie so entstanden. Also unsere ersten Versuche waren ein Einmal-Passwort-Generator, den wir gemacht haben. Eine Weiterentwicklung davon präsentiere ich nachher auch. Der Stick hieß OpenKubus. Lustigerweise hat sich der eher zum Unsicherheitsstick entwickelt als zum Sicherheitsstick. Und zwar war das so, wir haben auf einmal irgendwie, also wir haben die halt ein bisschen verkauft, so riesen Interesse gab es nicht. Und dann auf einmal haben uns die Leute das aus der Hand gerissen. Dann haben wir uns gefragt, ja, was ist denn jetzt los? Von einem auf den anderen Tag irgendwie hunderte, tausende Stück von denen verkaufen wir, bis wir dann festgestellt haben, hey, mit dem Ding kann man die PS3 hacken. Und die ganzen Leute haben das nicht als Sicherheitsstick genommen, sondern haben da eine andere Firmware draufgeladen, weil zufälligerweise der Mikrocontroller drauf der gleiche war und haben den Stick dafür verwendet, um einen Fehler im USB-Stack der PS3 auszunutzen, um damit quasi raubkopierte Spiele spielen zu können. Tja. Genau, danach haben wir Versuche gemacht, mit anderen größeren Firmen eine mobile Sicherheitsplattform zu entwickeln. Wir haben mit Anwendungen allem drum und dran, aber das hat alles nicht so geklappt. Wenn man große Firmen haben Geld, aber große Firmen sind halt auch träge. Und deswegen haben wir uns jetzt das Ziel gesetzt, wir machen jetzt erstmal eine Plattform. Wir machen jetzt noch nicht die fette Endanwendung, sondern wir schaffen erstmal eine Plattform, die offen sein soll, an der man rumspielen können soll und schauen dann, wofür man das einsetzen könnte und was man damit weitermachen soll. Die Ziele generell sollen ein einfaches und klares und nachvollziehbares Design sein, deswegen auch ganz klar Open Source und kein Security by Obscurity, also nur weil wir Dinge irgendwie obskur machen oder nur weil man Dinge obskur macht und komisch und heißt es noch lange nicht, dass man es sicher macht. Es soll einfach zu nutzen sein, einfach anzupassen und Wir wollen dafür eine sinnvolle Plattform schaffen. Genau. Dann komme ich erstmal zum Überblick. PicoSafe Login, das ist ein Einmal-Passwort-Generator. Wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich nur eine Tastatur mit einem Taster. Erzähle ich ein bisschen was drüber. Dann der PicoSafe Stick. Das ist ein komplettes Linux-System, das auf dem USB-Stick läuft, das komplett verschlüsselt und abgesichert ist. Genau. Dann gibt es noch eine größere Version davon mit mehr Peripherie. Darüber erzähle ich ganz am Schluss noch ein bisschen was. Dann kommen wir mal zum PicoSafe Login. Den habe ich hier. Also sieht aus wie so ein typischer USB-Massenspeicher. Man kann es per USB anschließen und es ist ein Taster drauf. Was man jetzt sieht, wenn man das Ding anschließt, ist, dass es als USB-Tastatur erkannt wird. Das heißt, dadurch, dass es auch nichts anderes ist als eine USB-Tastatur, braucht man keine Treiber. Das läuft auf so ziemlich jedem Betriebssystem, das irgendwie eine USB-Unterstützung hat. Wenn man auf den Taster drückt, kommt da einfach eine Zeichenkette raus. Und damit kann man sich an Diensten authentifizieren. Oder man kann erstmal nachprüfen, ob der Code, der da rausgekommen ist, die Zeichenkette, ob die übereinstimmt mit dem, was man erwartet. Damit kann man zum Beispiel jetzt ganz klassisch Webdienste absichern. Das heißt, wenn ich jetzt auf irgendeiner x-beliebigen Webseite bin, dann habe ich normalerweise immer zwei Felder, wenn ich mich irgendwo einloggen will. Ich habe einen Benutzernamen und ich habe ein Passwort. Das ist sehr einfach, deswegen machen das die ganzen Seiten auch. Man braucht keine spezielle Hardware, man braucht keine spezielle Softwarekonfiguration. Das Problem ist jetzt nur, dass wenn ich an einem Rechner sitze, dem ich nicht vertrauen kann, da hängt vielleicht ein Keylogger drin, was auch immer, dann kann jeder andere sich an dem Dienst auch authentifizieren. Also dann nutzt mir das nichts, dann ist das erstmal alles kaputt. Wenn ich jetzt noch zusätzlich den PicoSafe Login verwende, habe ich den Vorteil, ich habe noch ein Einmalpasswort. Das heißt, mein Benutzername, gut, der kann ja öffentlich werden. Mein Passwort ist zwar leider auch weg, das ist natürlich ein Problem, aber zumindest kann sich nicht jeder sofort damit anmelden. Genau, jetzt zu den Details. Das ist ein sehr, sehr kleiner Stick. Da drin ist ein Atmega 16 Ophair. Das ist ein kleiner Mikrocontroller von Atmel, der mit 8 MHz taktet und man hat auch ganze 2,5 Kilobyte SRAM. Es ist noch eine Realtime-Clock drauf, eine Batterie ist drauf, sodass man die aktuelle Uhrzeit rausfinden kann. Also der Stick weiß jetzt, wie spät es ist, was ein riesiger Vorteil ist. Die Firmware dazu ist in C geschrieben und als USB-Bibliothek benutzen wir Lufa. Für alle, die irgendwas in die Richtung AVR, USB machen, der Tipp, Lufa ist eine saugeile Bibliothek, sehr gut dokumentiert, sehr umfassend und ist wunderbar, auch alles Open Source. Jetzt für Entwickler, wenn ich jetzt wirklich meinen Webservice anpassen will oder mich irgendwo anders authentifizieren will, was kann ich tun? Es gibt Bibliotheken dafür, erstmal für C und PHP. Damit kann ich quasi, ich muss den Benutzernamen wissen, ich muss ein Geheimnis wissen, dazu erzähle ich auf der nächsten Folie was. Und dann kann ich einfach schauen, passt das, was ich bekommen habe, mit dem, was ich erwarte, überein. Es gibt ein Tool zum Personalisieren und zum Beschreiben der Geheimnisse auf den Stick und eine Demo-Web-Anwendung. Genau. Was ist jetzt das Konzept? Das Konzept ist sehr einfach. Es gibt erstmal 16 Bytes Daten. Also der Stick schickt im Prinzip 16 Bytes an Daten. In den 16 Bytes sind die Uhrzeit drin, das sind 4 Bytes, ein Int 32. Der Timestamp ist drin, es ist ein Zähler drin. Der Zähler macht nichts anderes, dass immer wenn ich auf den Taster drücke, wird der Zähler hochgesetzt. Das heißt, ich kriege auch von dem Stick die Informationen, wie oft der Stick schon gedrückt wurde, was ich nutzen kann, um billige Replay-Attacken zu verhindern. Und es ist noch ein fester Datenblock drauf, dazu erzähle ich später noch was. Was jetzt erstmal mit den 16 Bytes, diese 16 Bytes habe ich. Was mit den 16 Bytes jetzt in dem Stick passiert ist, dass die mit AES 256 verschlüsselt werden. Das heißt, ich brauche natürlich einen Schlüssel, der die 16 Bytes verschlüsselt. diese immer noch 16 Bytes, die 16 verschlüsselten Bytes mittlerweile, werden dann im Wesentlichen mit Base64 kodiert und ausgegeben. Das Ganze ist, das passiert im Prinzip, es passiert noch ein bisschen mehr, weil dadurch, dass man verschiedene Tastaturlayouts hat, hat man das Problem, man kann man schickt halt einen Keycode, aber wie der Keycode tatsächlich jetzt am Betriebssystem ankommt oder wie der, wenn ich hier ein Textfeld habe, was ich da tatsächlich für ein Zeichen habe, das kann ich im USB-Stick nicht bestimmen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein deutsches Tastaturlayout habe, ich drücke in der Mitte oben ist so eine Taste, die meistens auf deutschen Tastaturlayouts mit Z beschrieben ist. Wenn ich da drauf drücke, kommt ein Z, wenn ich ein deutsches Tastaturlayout habe. Wenn ich ein englisches Tastaturlayout habe, kommt dann Y raus. Das heißt, wir passen das noch ein bisschen an, um zumindest so heuristisch zu erkennen, was da gerade für ein Tastaturlayout verwendet wird. Jetzt auf der Gegenseite, ich will verifizieren, ob das, was ich geschickt bekommen habe, stimmt. Dann muss man im Prinzip das gleiche invers machen. Das heißt, man muss die Zeichenkette, die man bekommen hat, erstmal mit Base64 dekodieren. Dann muss man es entschlüsseln. Dann schaut man, ich habe vorhin was von dem Datenblock erzählt, man schaut, ob der Datenblock, der da im ursprünglichen Plaintext drin ist, ob der wieder drin ist und ob der immer noch drin ist. Und wenn das so ist, dann passt es und dann kann man schauen, ob der Zähler und die Uhrzeit übereinstimmen. Wenn ich weiß, zum Beispiel, das letzte Mal hat sich der Benutzer angemeldet. Damals war der Zählerstand bei 15 und die Uhrzeit war der 15. Juli. Jetzt ist der 30. Juli und der Zählstand ist immer noch bei und der Zählstand ist 14 und die das Datum, das ich gekriegt habe, ist wieder der 15. Juli, dann kann da irgendwas nicht stimmen. Also man kann halt die Uhrzeit überprüfen und man kann schauen, Replay-Attacken, habe ich das gleiche Einmal-Passwort schon bekommen? Tut mir leid. Genau. Genau, das heißt, man hat zwei Geheimnisse, die sowohl der Stick als auch die Person oder das Programm besitzen muss, das Einmalpasswort verifizieren muss. Und zwar den 256-Bit AES-Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln und einen Datenblock. Das sind einfach 10 Bytes, die von den 16 Bytes einfach fest drin kodiert sind, um zu prüfen. Also wenn ich einen 16-Byte-Datenblock habe, dann kann ich den immer mit AES Ver- und Entschlüsseln. Das klappt immer. Aber ich will halt auch wissen, ob das, was ver- und entschlüsselt ist, sinnvoll ist. Und deswegen muss genau dieser Datenblock wieder vorkommen. Dadurch, dass es sich um eine symmetrische Verschlüsselung handelt, muss ich nicht nur den Datenblock kennen, sondern auch den AES 256-Bit langen Schlüssel. Stick und Server müssen, weil es ein symmetrisches Verfahren ist, alle Geheimnisse kennen. Die Geheimnisse selber kann man auf dem Stick durch Lockbits sichern. Lockbits, das ist ein Feature von dem Mikrocontroller, der da drauf ist, der einfach das Auslesen verhindert. Kann man machen, ich möchte aber betonen, dass das im Prinzip vom Konzept her das gleiche ist wie ein Schlüssel. Wenn ich einen Schlüssel verliere, dann kann jeder andere, der den findet, auch verwenden. Und das ist in diesem Fall genau dasselbe. Also der Stick bietet mir nur ein zusätzliches Maß an Sicherheit, wenn ich den nicht verliere. Sobald ich den verloren habe, muss ich davon ausgehen, dass jeder andere den verwenden kann. Genau. Jetzt habe ich ziemlich viel erzählt, erstmal über den Stick, dann möchte ich das Ganze mal zeigen. Genau. Es gibt eine Bibliothek, wie gesagt, für C, für Python gibt es eine Bibliothek und die werde ich jetzt auch verwenden, das ist nur ein Wrapper drumherum. Also ich habe den Stick jetzt angeschlossen. Das erste, was ich mache, ist, die Realtime-Clock hat auch eine Temperatur drauf. Also ich sehe, dass es gerade 31 Grad ist. Und die meisten Leute werden sich jetzt fragen, warum steht hier sudo, wenn er nur die Temperatur abholen will. Der Stick ist eine USB-Tastatur. Damit ich da weitere Daten übertragen kann, brauche ich einen Control-Transfer und den darf ich unter Linux standardmäßig nur als Root durchführen. Deswegen brauche ich ein sudo. Es gibt ein Tool, um erstmal die Daten auf den Stick zu schreiben. Das können wir mal machen. Wähle ich mal als Firma Embedded Projects. Soll ja für mich sein. Beschreibung für die Chemnitzer Linux-Tage soll das Ganze sein. Genau. Fail. Ah, genau, ich muss natürlich noch ein Passwort setzen. Haha. Das Passwort muss 42 Zeichen sein. Hier steht das Passwort drin. Okay, sieht besser aus. Dann holen wir uns die Informationen aus. Dann sieht man hier die Firma, die ich angegeben habe, mein Name, die Beschreibung, die ID habe ich jetzt keine angegeben, deswegen ist sie standardmäßig 0. Es ist noch eine Serial gespeichert, das ist einfach eine Seriennummer, die der Mikrocontroller, der da drin verbaut ist, angibt. Und die Uhrzeit, die müsste jetzt in etwa so das sein. Also die aktuelle Uhrzeit ist das hier und das heißt, ich habe jetzt gerade 22 Sekunden geredet zwischen den zwei Aufrufen. Genau. Jetzt, wenn ich das Ganze verifizieren will, gibt es auch ein einfaches Programm. Da muss ich natürlich auch das Passwort spezifizieren, weil es ein symmetrisches Verfahren ist. Und genau. Jetzt drücke ich mal auf den Taster drauf, kriege eine Ausgabe und sehe hier, kriege hier drei Werte zurück. Das ist einmal eine 1 für den Status, das heißt 1 heißt hier erfolgreich. 28 bedeutet, ich 28 Mal wurde auf den Taster gedrückt und das ist die aktuelle Uhrzeit. Mache ich das nochmal, müsste hier 1,29 kommen und ja, eine bisschen größere Zahl. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel als Webanwendung bestimmen, als Webanwendung kriege ich jetzt diesen String, füttert das meiner Funktion, weiß dann, okay, 29 Mal drauf gedrückt, dann muss ich schauen, das letzte Mal, als er den Stick verwendet hat, ist die Zahl jetzt größer geworden. Ansonsten handelt es sich um Replay-Attacke. Und dann kann ich noch schauen, passt die Uhrzeit einigermaßen überein. Da kann ich dann als Web-Anwendung zum Beispiel auch selber sagen, wie genau das übereinstimmen muss oder kann. Genau. So viel dazu. Genau, Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind natürlich, dass es ein sehr, sehr einfaches Konzept ist. Dadurch kann man das auch sehr, sehr leicht in Anwendungen integrieren. Die Firmware ist anpassbar, ist Open Source. Man kann also sagen, ja, das, was ihr gemacht habt, ist absoluter Schwachsinn, das machen wir komplett anders. Wir haben dann viel bessere Algorithmen, viel bessere Ideen. Kann man machen. Es ist ein wirksamer Schutz gegen Keylogger mit Einschränkungen natürlich. Wenn ich mein Passwort eingebe, ist das Passwort weg. Das Mitschneiden vom Einmalpasswort vom Stick nutzt mir natürlich erstmal nichts. Ein weiterer riesiger großer Vorteil ist, dass es unabhängig vom Betriebssystem ist und relativ unabhängig vom Tastaturlayout. Und dass dadurch natürlich auch keine Installation oder Einrichtung notwendig ist. Die Nachteile, es gibt natürlich Nachteile, die sind, dass der Stick auch nur einen Schutz bietet, solange ich den selber habe. Ich betone es nochmal, das ist vom Konzept her das gleiche wie ein Schlüssel. Jedem, den ich meinen Haustürschlüssel in die Hand drücke, kann damit meine Haustüre aufsperren. Und das ist hier genauso. Jeder, der den Stick in der Hand hat, kann damit genau das gleiche tun, was ich kann. Passwörter sind deswegen auch weiter notwendig. In der Regel, weil, wie gesagt, ich authentifiziere mich hier mit dem Stick eigentlich nur durch Besitz und nachdem ich den Besitz noch weitergeben kann, brauche ich in der Regel für alle Anforderungen noch irgendwas von Wissen, damit ich zumindest sagen kann, dass ich derjenige bin, der das weiß. Der nächste Nachteil ist natürlich auch, dass der Server alle Geheimnisse kennen muss. Also der Server muss für jeden Benutzer diesen 256-Bit langen AES-Schlüssel kennen. Und der Server muss den Datenblock kennen. Also er muss 42 Zeichen kennen. Und wenn die Server-Datenbank liegt, weil irgendwo auf dem Server ein Sicherheitsfehler war oder ein Einbruch, dann ist natürlich auch die ganze Sicherheit von den Sticks weg. Genau. Dann ein Blick in die Glaskugel. das ist, was ich erzählt habe, ist jetzt der Stand. Was geht jetzt? Ideen und Zukunft. Wir wollen ein PAM-Modul machen. Das gibt es auch schon, aber das funktioniert nicht. Das funktioniert noch nicht optimal. Ein PAM-Modul ist, die meisten werden es wissen, das ist für die Linux-Authentifizierung. Das heißt, man kann sich damit auch an Linux-Systemen dann anmelden. Also es gibt andere PAM-Module, standardmäßig benutzt man natürlich einfach Passworteingabe. Das kann man aber auch beliebig noch kombinieren, dass man sagen kann, man braucht Passworteingabe, man braucht unter gewissen Umständen noch eine Smartcard und dann könnte man diesen Einmal-Passwort-Generator auch noch dazu nehmen. Was auch geht, ist, dass man mit dem USB-Stick vorher redet und ein Challenge-Response macht. Das würde die Sicherheit deutlich erhöhen. Dazu bräuchte man dann aber natürlich ein Stück Code, der erstmal die Challenge hinschickt. Die Response könnte man sich dann natürlich einfach per Tastendruck abholen und in dem, was der Stick als Tastatur ausgibt, reinkodieren. Das hätte natürlich dann den Nachteil, dass es nicht mehr so plattformunabhängig wäre. Weitere Authentifizierungsalgorithmen sind denkbar. Und was wir auch machen wollen, sind, wir wollen noch einen Bootloader drauf tun, dass man wirklich sehr, sehr einfach die Firmware austauschen kann, die auf dem Stick ist und seine eigenen Algorithmen implementiert. Aber wir sind da auch offen für Anregungen und Ideen. Also redet mit uns. Genau. Dann kommen wir zum PicoSafe Stick. Das ist das ist genau das Gleiche, was hier ist, nur ohne Gehäuse, was ich habe. Das ist ein vollständiges Linux-System und soll eine sichere Plattform darstellen. Es läuft ein vollständiges Debian Linux drauf, ein Debian 6. Und was meine ich mit sicher? Sicher ist so ein Allerweltsbegriff. Mit sicher meine ich, dass wenn das System startet, wenn das Linux-System gebootet hat, kann ich mir sicher sein, dass Bootloader, Kernel und das Dateisystem vollständig dem Zustand, dass an Bootloader, Kernel und Dateisystem niemand rumgepfuscht hat. Das will ich wissen, garantieren können. Und das Ganze und alle drei Komponenten sollen verschlüsselt sein, vor allem natürlich das Dateisystem. Damit habe ich dann eine Linux-Plattform, auf der Anwendungen und Dienste in einer vertrauenswürdigen Umgebung laufen. Genau. Ich habe auf meiner ersten Folie habe ich das GNU-Blind-Bild gemacht und so kommen wir im Prinzip auch dazu. Die Hardware ist nämlich sehr, sehr ähnlich zum GNU-Blind-Projekt. Genau. Dann Details. Was ist da überhaupt erstmal drauf? Da ist ein ARM9 drauf von NXP, der LPC3143. Das ist ein Prozessor, der mit 270 MHz taktet hinter dem Akku, man kann es nicht wirklich erkennen, es sind noch 32 MB RAM. Jetzt der Clou an dem Stick, an dem Prozessor ist, dass er verschlüsseltes Booten unterstützt. Ich sage gleich noch mehr dazu. Was ist sonst noch drauf? Ist ein USB-Device offensichtlich auf dem Linux-Board drauf. Es sind zwei LEDs da drauf. Es ist ein Slot für SD-Karten drauf, wo das Linux-System drauf liegt und wo man auch die Daten drauf legt und wo man bis zu 64 GB große Sticks reintun kann. Es ist ein integrierter Akku dabei. Warum ist ein Akku dabei? Rein pragmatisch, die Stromversorgung läuft über USB. Wenn ich den Stick rausziehe, ist der Strom weg und das Linux-System kriegt keinen Strom mehr. Und damit man sich geordnet runterfahren kann, dass man das Dateisystem ummounten kann, alles schreiben kann, ist ein Akku dabei. Das würde natürlich auch andere Anwendungen ermöglichen, zum Beispiel, dass man den Stick von einem PC zum anderen transportiert, ohne dass es runtergefahren sein muss. Was ist an Software drauf? Es ist ein angepasster Bootloader drauf und wir haben Programme geschrieben oder es sind Programme dabei zum Erstellen und Verschlüsseln von Kernel, Init, RAM, FS und Root-Dateisystem. Ich erkläre gleich, wie das funktioniert. Erstmal so, das sind jetzt erstmal als Überblick gedacht. Die Sicherheitsfeatures sind erstmal die Sicherheitsfeatures vom Prozessor. Der Prozessor unterstützt in Hardware AES-Entschlüsselung, und zwar AES-Entschlüsselung 128-Bit. Also man kann 128-Bit Daten mit einem 128-Bit-Schlüssel hardwaremäßig entschlüsseln. Es gibt einen speziellen einmal programmierbaren Speicher im Prozessor, wo man 512 Bits sicher speichern kann. Von den 512 Bits sind 128 Bit vorgesehen für einen AES-Schlüssel. Den Speicher kann man flexibel schützen mit Lese- und kann man flexibel Lese- und Schreibschützen. Das sieht so aus, wenn man den Prozessor anschmeißt, wenn er bootet, kann man auf die 512 Bit erstmal ohne Probleme zugreifen. Und durch Schreiben von Werten in speziellen Registern kann man sagen, bis zum nächsten Reset kann das niemand mehr lesen, kann das niemand mehr schreiben. Es ist noch ein, ist noch ein Zufallszahlengenerator auf dem Prozessor drauf, der echte Zufallszahlen liefert. Die Zufallszahlen werden permanent erzeugt und sind unabhängig vom Status des Prozessors. Also so, wie man es eigentlich haben will und was eigentlich völlig klar sein sollte. Genau. Also was passiert jetzt? Wie sieht das Konzept aus? Der Prozessor unterstützt verschlüsseltes Booten. Das heißt, das Erste, was man im Vorfeld machen muss, man muss irgendwie den AES-Schlüssel in den Prozessor pumpen. Wir gehen jetzt wie der da reinkommt, ist erstmal egal. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass der Prozessor schon diesen Schlüssel hat. Das Erste, was dann passiert, ist, dass der Prozessor den Bootloader von der SD-Karte lädt. Der zweite Schritt ist, dass der Prozessor mit dem Schlüssel, den er integriert hat, den Bootloader entschlüsselt. Normalerweise würde normale Prozessoren führen den Code dann einfach blöd aus. Der Prozessor entschlüsselt den Bootloader erst und führt ihn dann aus. Wenn das Entschlüsseln erfolgreich ist, der Prozessor testet noch, ob das überhaupt der Fall war, führt der Prozessor den Bootloader aus. Okay, Schritt 1 ist geschafft. Man hat irgendwie einen Bootloader, der da läuft. Gut, Aufgabe des Bootloaders ist natürlich jetzt erstmal das Linux-System starten. Der Bootloader muss den Kernel irgendwie laden und im Prinzip ein Go-To auf den Kernel machen, im einfachsten Fall. Der Bootloader lädt jetzt auch den Kernel von der SD-Karte, aber anders als ein normaler Bootloader entschlüsselt er den Kernel erst. Das heißt, der Kernel ist auch mit AES verschlüsselt. Und der Bootloader nimmt wieder den Schlüssel vom Prozessor her und entschlüsselt den Kernel. Dann, wenn die Entschlüsselung erfolgreich war, kann der Kernel starten. Es wird eine initramfs geladen. Die initramfs baut die Netzwerkverbindung, kann eine Netzwerkverbindung über USB aufbauen, startet einen Webserver und der Benutzer kann über die Webseite, die angeboten wird, ein Passwort zum Entschlüsseln des Root-Dateisystems eingeben. Wenn man das getan hat, kann das System booten. Also das ist jetzt erstmal ein Konzept. Wichtig an der Plattform ist, dass es möglich ist, dass der Bootloader verschlüsselt ist und dass man dann die Chain of Trust, die man aufbaut, weiter durchziehen kann. Warum der Bootloader verschlüsselt ist, ist, wenn der Bootloader nicht verschlüsselt ist, kann ich mein Sicherheitskonzept nicht durchziehen. Weil ich im Bootloader irgendwie einen Code, ich kann beim Bootloader zum Beispiel einfach sagen, dass ein anderer Kernel geladen wird, als ich jetzt als Anwender erwarte. Ist klar, was ich meine? Ja, also das ist erstmal ein Konzept, das wir implementiert haben. Das ist eine Möglichkeit. Der Bootloader muss erstmal verschlüsselt sein, rein pragmatisch, weil der Prozessor nichts anderes unterstützt. Beim Kernel gibt es mehrere Möglichkeiten. Man könnte einfach auf eine Hash-Summe prüfen. Das ist halt nur blöd, wenn man den Kernel dann irgendwie modifiziert, wenn man den neu kompiliert, steht eine andere Uhrzeit drin, obwohl man das gleiche kompiliert hat, da hat sich der Hash geändert, dann muss man wieder den Bootloader neu verschlüsseln. Würde aber gehen. Man kann entweder den Kernel verschlüsseln, das haben wir gemacht, oder was wir auch gemacht haben, das ist, man kann eine Signatur prüfen. Das heißt, man schreibt in den Bootloader, man packt in den Bootloader ein Public Key rein, mit dem man dann prüfen kann, ob eine Signatur vom Kernel richtig ist. Das heißt, man lädt eine Signatur vom Kernel und der Bootloader kann dann entscheiden, ob der Kernel richtig signiert ist. Oder man kann natürlich, das ist eine offene Plattform, man kann natürlich sich noch andere Verfahren überlegen. Das ist jetzt, also das Ganze ist jetzt erstmal nur eine mögliche Realisierung, die jetzt auch nicht überall sinnvoll sein muss. Zum Beispiel ist es momentan so, dass das System natürlich erst startet, wenn komplett startet, wenn ich per Webseite das Passwort zum Entschlüsseln des Dateisystems angebe. Das ist für viele Anwendungen einfach nicht sinnvoll. Aber das ist jetzt erstmal nur ein Konzept, um zu zeigen, was man damit machen könnte. Genau, also das Ganze ist ein bisschen kompliziert, deswegen hier nochmal das Ganze, nochmal was passiert. Als allererstes startet der Prozessor, der lädt den Bootloader und entschlüsselt den Bootloader. Der Bootloader kommt von der SD-Karte und der Schlüssel liegt in dem OTP-Bereich, also der Schlüssel zum Entschlüsseln des Bootloaders liegt auch im Prozessor drin. Der nächste Schritt ist, wenn die Verschlüsselung erfolgreich war, kann der Bootloader ausgeführt werden und der Bootloader kann dann, das ist das, was ich erklärt habe, den Kernel von der SD-Karte laden und entschlüsseln. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit war ja, den Kernel und eine Signatur laden und die Signatur überprüfen. Es gibt natürlich auch mehrere weitere Möglichkeiten, die müsste man nur dann selber schreiben oder die müssen wir irgendwann schreiben. Dann kann der Kernel gebootet werden und das Root-Dateisystem gemountet werden. Wobei das Passwort zum Mounten des Root-Dateisystems vom Benutzer jetzt kommt, in der Form. Natürlich wäre es auch möglich, dass das Passwort zum Mounten des Root-Dateisystems einfach auch wieder vom Prozessor kommt, dass man da den gleichen benutzt. Das hätte die Folge, das System würde zwar immer booten, aber auch dann hätte man erreicht, dass wenn das System gebootet ist, hat niemand dran rumgepfuscht. Genau. Wenn das der Fall ist, kann man einfach das System benutzen. Genau. Was braucht man an Software? Also man braucht erstmal ein Programm, um den AES-Schlüssel in den Prozessor zu pumpen. Dazu gibt es einfach eine kleine Firmware, die das tut. Man braucht eine Erweiterung vom Bootloader, damit der den Kernel verschlüsselt laden kann oder die Signatur überprüfen kann. Und man braucht Tools, um den Kernel, den Bootloader und das Root-Dateisystem zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Also eigentlich zum Verschlüsseln. Dann beim Kernel gibt es ein Modul für den Zufallszahlengenerator, damit man die Zufallszahlen sehr einfach abholen kann. Es gibt ein Kernel-Modul für die LED. Und eine Anpassung für das AES-CBC-Kernel-Modul, damit man die AES-Hardware-Entschlüsselung nutzen kann. Das ist nichts anderes als ein Performance-Tweak. Genau. Anwendungen. Wir haben jetzt als Beispiel Anwendungen ein einfaches Datenlaufwerk genommen. Man kann generell irgendwelche Web-Anwendungen drauf laufen lassen oder andere Netzwerkdienste wie Samba, Kerberos, File-Sharing und somit zum Beispiel als Datentresor benutzen. Unsere Anwendung jetzt in der Firma wird sein, dass wir uns auf das Gerät einloggen und von dem sicheren Linux dann quasi auf andere Maschinen im Netz verbinden. Wir sehr oft zu anderen Rechnern verbinden wollen und dann können wir einfach in der sicheren Umgebung die SSH-Keys speichern. Genau. Jetzt habe ich viel erzählt, jetzt rauchen die Köpfe, jetzt wollen wir uns das erstmal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Ich stecke den Stick an. Was ich jetzt sehe, was sonst vielleicht kaum jemand sieht, ist, dass die LED blau leuchtet. Momentan wird der Kernel geladen. Deswegen dürfte ich jetzt auch noch nichts sehen. Jetzt leuchtet die LED dauerhaft, jetzt blinkt es wieder. Das heißt, jetzt müsste ich langsam... Ah, Moment, ich habe den USB-Port geschrottet vor ein paar Tagen. Entschuldigung. So, das war die Idee. So, jetzt blinkt's und jetzt sollte ich... Also was ich sehen sollte, ist ein Netzwerkinterface. suche mal noch den dritten USB-Port. Ah, okay. Interessant. Also was ich jetzt sehe, ist, dass ich hier... Komisch, weil ich eigentlich ein USB-Device sehen sollte. Ich sehe hier aber auch ein CDC Ethernet, aber ein Unregister. Ja, jetzt passiert halt das, was immer passiert. Man hat es in der Früh 10-mal getestet, das ging 10-mal. Beim 11. Mal geht es natürlich nicht. Wobei der Stick eigentlich tut, was er soll. Mehr machen kann als das Kernelmodul laden. Das tut er eigentlich. Also versuchen wir es noch ein einziges letztes Mal, wenn nicht. Nee, tut mir leid. Also ich kann es nachher an unserem Stand zeigen, aber irgendwie will das gerade nicht an meinem Rechner. Weil das eher an meinem Rechner liegt als am Stick, weil der Stick nichts anderes macht als ein Kernelmodul laden. Genau. Dann kommen wir weiter zu den Vor- und Nachteilen. Die Vorteile sind jetzt, dass man ein Linux-System hat, auf dem sämtliche Daten verschlüsselt vorliegen, wenn man das denn will. Man kann den Kernel und die Init-RAM-FS, das Root-Dateisystem, leicht an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Und der Stick kann als beliebiges USB-Gerät verwendet werden. Linux hat USB-Gadget-Treiber. Das bedeutet, man kann auf dem Linux-System, auf dem Stick, ein Modul laden. Zum Beispiel kann man sagen, der Stick soll jetzt einfach als Netzwerkkarte erkannt werden. Das sollte hier eigentlich auch passieren. Das ist das, was irgendwie nicht funktioniert. Und was mein Rechner irgendwie gerade nicht erkennt. Wenn das passiert, also wenn man das Modul dann geladen hat, dann sieht man auf dem Linux-System, auf dem Stick, ein USB-0-Interface auftauchen, so wie ETH-0 oder WLAN-0 zum Beispiel. Auf dem PC sieht man dementsprechend auch ein USB-0-Netzwerk-Interface und darüber kann man dann einfach Netzwerk aufbauen. Das Ganze funktioniert auch mit Massenspeicher und auch kombiniert. Der Stick ist durch den Akku portabel nutzbar. Die großen Nachteile sind, was noch nicht aufgeführt ist, Verschlüsselung kostet immer Rechenzeit. Das ist ein 270 MHz Prozessor momentan. Das bedeutet, er ist zwar benutzbar, das hätte ich gern gezeigt, aber mit 270 MHz und Verschlüsselung kriegt man natürlich keine riesigen rechenaufwendigen Anwendungen hin. Die Daten im RAM sind unverschlüsselt. Das heißt, das ist natürlich noch ein Punkt, wo man Daten vielleicht abgreifen kann. Ist jetzt die Frage, wie sicherheitskritisch die Anwendung ist. Aber generell sind sämtliche Daten im RAM auf dem Stick unverschlüsselt. Und man muss natürlich auch Sorge tragen, wenn man zum Beispiel den Stick ausschaltet, dass man die Daten im RAM vielleicht löscht. Weil selbst wenn der RAM keinen Speicher hat, bleiben viele Daten erstmal drin liegen. Ein weiterer Punkt ist, dass der Sicherheit des Prozessors erstmal vertraut werden muss. Ich kann das Datenblatt lesen, aber ich kann nicht sagen, ob das, was NXP gemacht hat, passt. Das ist einfach ein Punkt, wo ich vertrauen muss. Genau. Ideen und Zukunft. Also was ist momentan überhaupt der Stand? Die Hardware ist fertig und lauffähig. Die grundlegenden Tools, um ein Linux-Dateisystem zu erzeugen, sind da. Und es gibt ein Nutzerhandbuch. Das hat momentan 30, 40 Seiten, wo erklärt wird, wie ich einen Cross-Compiler zum Beispiel installiere, wie ich den Kernel richtig verschlüssele und so weiter und so fort. Die Ziele sind, wir wollten erstmal eine Plattform schaffen und sind immer interessiert an weiteren Anwendungen und Einsatzgebieten. Wir brauchen ein neues Gehäuse, das bald kommen soll, und werden den Stick für die SSH-Verschlüsselung bei wechselnden Arbeitsplätzen verwenden. Und wir freuen uns natürlich immer auf Feedback. Genau. Dann noch ein Punkt, wir haben das Ganze noch ein bisschen größer. Das ist im Prinzip eine größere Version des Sticks, wo noch im Wesentlichen weitere Peripherie dranhängt. Zwei WLAN-Sticks, ein RFID-Leser, eine SS-Solid-State Festplatte, ein Pinpad, damit man Pins eingeben kann und größerer Akku. Wir haben dazu momentan Hardware, haben mit der Idee erstmal einen Wettbewerb der Bundesdruckerei gewonnen. Die Plattform ist aber im Wesentlichen die gleiche wie die, was ich gezeigt habe. Aber das ist momentan eher so Work in Progress. Genau. Also wie geht's weiter? Wenn ihr Interesse habt, sprecht uns an. Schreibt uns Mails. Es ist eine offene Plattform. Mit Plattform meine ich erstmal, es ist ein Ausgangspunkt, erstmal um eigene Ideen zu verwirklichen. Und mit offen meine ich, dass es Open Source ist. Das ist natürlich ein Punkt von offen. Aber offen bezieht sich auch auf uns, dass wir offen sind für neue Ideen, für neue Vorschläge. Dann hoffe ich, dass ihr ganz, ganz viele Fragen habt, die ich euch beantworten kann. Ja? Moment, ich glaube, wir brauchen noch Mikrofon. Ah ja. Ist das an?
Ich habe eine Frage zur Nutzbarkeit. Ist das für Normal-User einfach nutzbar, dass dieser Stick, abgesehen von der Konsole, einfach über ein Webfenster oder vom Dateimanager in irgendeiner Form nutzbar ist? Und gerade dieser erste Stick mit dieser Einmal-Passwort-Geschichte, wie kann ich das, wenn ich einen normalen Webserver irgendwo bei Google irgendwie nutze, in irgendeiner Form dann wirklich auch verwenden? Weil das ist mir nicht ganz klar geworden.
Wenn ich den Webserver, ich habe das letzte.
Ja, wenn ich jetzt also zu Google gehe, mich anmelde dort ganz normal, und wie kann ich dieses Einmal-Passwort dort verwenden, dass ich also immer wieder mich autorisiere, weil es ja dann logischerweise jedes Mal ein neues Passwort ist?
Gar nicht. Okay. Das Problem ist, dass der Server das natürlich unterstützen muss. Das heißt, wenn ich eine Webanwendung habe, wenn ich meinen Kundenkreis habe, dann kann ich natürlich das anbieten. So geht das erstmal nicht. Also außer wir können Google überzeugen, dass die das machen in irgendeiner Form, aber ansonsten geht das nicht, nein.
Wie sieht es aus mit der Verfügbarkeit des PicoSafe Stick?
Also wir sind jetzt gerade fertig geworden. Das ist noch ein Prototyp und wir kriegen jetzt erstmal neue Hardware und die kommt. Bine? Die Platinen sind da, aber die müssen wir noch bestücken. Wir können auf unserer Webseite kann man das bestellen oder wir können natürlich auch so für Entwicklungen so ein paar quasi Development Kits zur Verfügung stellen.
Und prinzipiell wäre die Plattform auch einsetzbar, um, ich sag mal, die hostseitige USB-Implementierung mal auf Schwachstellen zu untersuchen oder mal ein bisschen Fuzzing oder irgendwas in der Richtung zu machen.
Prinzipiell ja, aber ich weiß nicht, was es da an Tools für einen Linux-Kernel gibt.
Das heißt, man muss dann auf der Treiberebene schon Dinge machen, auf dem Stick.
Ja. Okay, danke. Also, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was da der USB-Linux-Stack unterstützt.
Google unterstützt ja prinzipiell diese Two-Way Authentication im Grunde genommen über zum Beispiel diesen Google Authenticator auf Android-Telefonen. Mhm. Es wäre vielleicht eine Idee, da einen Client dafür in irgendeiner Form auf diesem System unterzubringen, sodass man eben das als Token benutzen kann.
Wie sieht denn das genau aus? Also ich kenne das nicht. Was macht man da?
man macht entweder scannt man einen QR-Code von Google quasi, also den der auf dem im Browser einblendet und damit ist das Gerät synchronisiert mit dem One-Time-Token-Generator sozusagen. Oder man kann wohl auch irgendeinen Code eingeben. Das könnte man zum Beispiel mit dem Pinpad-Device dann eventuell implementieren. Sozusagen. Also dass man Zahlencodes irgendwie abtippt.
Ja, das wäre natürlich eine Idee, dass man dafür dann einfach eine Firmware schreibt. Das heißt, man bräuchte einen Teil, um einmal das, was im QR-Code an Informationen steht, reinzupumpen. Und dann würde es funktionieren, ja. Aber es ist ein guter Tipp. Wie heißt das nochmal? Google Authenticate. Okay. Schaue ich mir nachher an. Danke. Weitere Fragen? Dann sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt natürlich noch hier und ich bin nachher natürlich auch am Embedded Project Stand. Das ist im Erdgeschoss bei den Python-Leuten und beim Kaffee und bei Club Mate sind wir für weitere Fragen. Dankeschön.
Und viel Erfolg nächste Woche dann bei euch in Augsburg. Ich wollte mich nicht bewegen.